Danke für die begrüßenden Worte. Kommen wir gleich in medias res. Das Wichtigste, wenn man über Nebenwirkungen redet, man braucht mal eine Definition. Was ist überhaupt eine Nebenwirkung? Schauen wir uns an, wie die WHO das definiert. Eine unerwünschte Arzneimittelwirkung ist eine Antwort auf ein Arzneimittel, die unerwünscht und schädlich ist und bei Dosierungen passiert, die normalerweise verwendet werden, bei der Behandlung im Menschen für die Prophylaxe oder Diagnose oder Therapie einer Erkrankung oder für die Modifikation von physiologischer Funktion, wie das zum Beispiel bei der Pille der Fall ist. Sie haben vorher schon etwas wie bei Epidemiologie gehört. Ich bringe auch noch ein paar Zahlen, wo ich denke, dass sie ganz interessant sind. Schauen Sie sich eine nicht selektierte Bevölkerung an, wie in dieser portugiesischen Studie von der Kollegin Gomes, dann sehen Sie, dass ca. 8% der Patienten, wenn Sie sie einfach am Telefon mit einer Zufallsstichprobe anrufen, fragen, haben Sie eine Arzneimittelreaktion gehabt, dann geben 8% die Antwort ja und dominieren tun dabei die Penicillin und Beta-Lactam-Antibiotika vor der nichtsteroidalen Antirheumatika. Interessant ist aber, was die Patienten für eine Konsequenz daraus ziehen. Die Konsequenz ist immerhin für fast 90%, dass sie ohne je mit einem Arzt darüber gesprochen zu haben, von sich aus dieses Arzneimittel meiden würden. Im Krankenhaus haben wir natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit. Immerhin in dieser klassischen Studie, die jetzt inzwischen schon 10 Jahre alt ist, wurden bei 6,7% aller Patienten, die sich im Krankenhaus aufhalten, unerwünschte Arzneimittelwirkungen beobachtet. Und in dieser britischen Studie waren für 6,5% aller Aufnahmen ins Krankenhaus Arzneimittelreaktionen verantwortlich. Der Risikofaktor Alter wurde schon erwähnt, hier in dieser Studie wieder bewiesen. Geht man jetzt in ein sozusagen noch höher riskantes oder interessantes Patientengut hinein, nämlich in die Patienten in der Präanästhesie, gibt schon ein Drittel der Patienten an, eine unerwünschte Arzneimittelwirkung erlebt zu haben. Und das, obwohl eigentlich Todesfälle bei hospitalisierten Patienten als letztendliche Todesursache eigentlich eine Seltenheit sind mit nur 0,3%. Es gibt eine jetzt andere Art, Arzneimittelwirkungen oder Nebenwirkungen einzuteilen, als Sie sie vorher erwähnt haben, nämlich in der Art, sind das jetzt erwartete oder nicht erwartete Arzneimittelnebenwirkungen. Und hier möchte ich Sie mit diesem Konzept, das schon etwas älter ist, vom Herrn Aronson entwickelt wurde und immer weiter getragen wurde, der sogenannten Typ A- und B-Reaktionen. Typ A-Reaktionen, das sind sogenannte augmented oder übertriebene Reaktionsformen, die mehr als 80% aller Arzneimittelnebenwirkungen darstellen, die nicht erwünscht sind. Das sind die, die dosisabhängig pharmakologisch erklärbar sind, häufig sind. Und die finden Sie, wenn Sie den Kodex aufschlagen, unter den bekannten Nebenwirkungen. Was sind das für typische Beispiele? Zum Beispiel die Digitalis-Toxizität, wenn man alte sedierende Antihistaminika anwendet oder auch die Angioödemen, die bei ACE-Hämmern auftreten, die, wenn man sich jetzt neuere Daten durchliest, wo die ganzen Pharmakonzerne, die sozusagen jetzt ihre neuen AT2-Antagonisten pushen wollen, auch mit den Phase-4-Studienergebnissen herauskommen, kommen wir bei den ACE-Hämmern, was die Angioödeme betrifft und den Husten als Minimalform des Angioödems auf fast 70% Nebenwirkungen in der Langzeitbetrachtung. Das ist sozusagen zu unterscheiden von den Typ-B-Reaktionen. Die sind als bizarr bezeichnet worden und diese Typ-B-Reaktionen können jetzt nicht in jedem Menschen auftreten, sondern sind von der individuellen Disposition abhängig und damit auch dosisunabhängig und seltener. In einer Schweizer Studie wurden sie mit ca. 13% berichtet, sind nicht vorhersehbar, das heißt, sie können nicht von vornherein, wie zum Beispiel bei dem Cetuximab, das vorher erwähnt wurde, den Patienten darüber aufklären, das kann möglicherweise auftreten oder wird wahrscheinlich auftreten und hier ist auch eine Mortalität möglich. Hier gehören herein die immunologischen Reaktionen, wie zum Beispiel die Arzneimittelexantheme, aber auch die Hypersensitivitätsreaktion wie die Aspirinunverträglichkeit, da möchte ich dann auf den letzten Vortrag von der Professor Kinaccio verweisen. Sehr viel seltener werden diese Kategorien C, D, E, F verwendet, Darum werde ich sie nur ganz kurz erwähnen. C sind so chronische Nebenwirkungen, D sind sie verzögert auftreten, zum Beispiel also solche, die zur Teratogenese führen. E ist, wenn Sie ein Medikament absetzen und dann eine Entzugsproblematik bekommen, wie zum Beispiel beim Absetzen von Beta-Blockern. Und F, also wenn ein Medikament nicht wirkt, hat auch eine eigene Kategorie bekommen. Wir werden uns für den restlichen Vortrag auf diese 13%, meinem Vortrag, auf diese 13% beschränken. Nun, bevor Sie sich überlegen, habe ich hier jetzt wirklich eine unerwünschte Arzneimittelwirkung vor mir oder nicht, dann sollten Sie immer nachdenken, was sind häufige andere Ursachen. Eine der häufigsten Ursachen bei einer zum Beispiel 80-jährigen Dame, die am zweiten Tag nach ihrem Harnwegsinfekt mit der Behandlung von Ciprofloxacin eine Urtikaria entwickelt, wird wahrscheinlich die infektassoziierte Urtikaria sein und die Wahrscheinlichkeit, dass sie tatsächlich eine Typ-1-Reaktion auf Ciproxin entwickelt hat, wird wahrscheinlich geringer sein. Diese Frage ist wohl eine der häufigsten Gründe, warum ein Dermatologe im Konsildienst in einem Krankenhaus auf eine Station gerufen wird mit der Frage, der Patient hat einen Ausschlag, ist es ein Medikament oder ist es virusinduziert? Das ist in der Praxis eine sehr schwierige Frage, die man oft nicht sehr einfach beantworten kann. Ein wesentlicher Punkt ist, wenn Sie ältere Menschen vor sich haben und die sind Leber- oder Niereninsuffizient und Sie beachten nicht, wie diese Medikamente wieder ausgeschieden werden können, Sie sehr einfach mit einer Standarddosierung, die sonst für jeden Patienten passt, in den toxischen Bereich kommen. Hier sind wir bei den vasovagalen Reflexmustern bei einer häufigen Differentialdiagnose für die Patienten, die auf Lokalanästhetika Reaktionen zeigen. Also typischerweise die Patienten, die beim Blutabnehmen umkippen, das sind die, die auch sehr häufig solche Reaktionen nach Applikation von Lokalanästhetika haben. Hier noch einmal die Intoleranzreaktionen. Wenn man sozusagen das alles durch hat, dann kann man sich einmal fragen, haben wir eine Arzneimittelallergie vor uns? Professor Volz hat hier schon einiges an Vorarbeit geleistet, darum möchte ich sozusagen dieses Schema von 1, 2, 3 und 4 Typreaktionen nicht mehr genau durchgehen. Ich möchte Ihnen vor allem eines mitgeben. Überlegen Sie sich grundsätzlich immer, wenn Sie eine Allergie vor sich haben, in welchem Welt bewegen wir uns? Bewegen wir uns in der Typ-1-Welt, also in der Welt mit Urtikaria, Angioödem und Asthma, wo auch die Anaphylaxie als Maximalform möglich ist? Sind wir also sozusagen in dieser potenziell lebensgefährlichen Welt? Oder bewegen wir uns in der Typ-4-Welt, wo wir vor allem kutane Reaktionen haben und wo Gott sei Dank diese schweren kutanen Reaktionen, über die Professor Sidorow noch sprechen wird, seltener sind? Es gibt sogar sehr pragmatische Ansätze in den USA, wo man sagt, hier muss man, wenn der Patient zum Beispiel das Medikament nur für 5 bis 10 Tage braucht, weil es ein Arzneimittel-Exanthem ist, ein sogenanntes Treat-Through machen, also das Medikament nicht absetzen, sondern es so lange geben, bis der Patient es nicht mehr braucht und die Hauterscheinungen mit topischem Cortison in Griff halten. Also das wäre eine wichtige Botschaft, die ich Ihnen mitgeben möchte. Nun, das Thema Kreuzreaktionen wurden vorher schon erwähnt. Einerseits, ja, Sie haben einen Patienten, Sie wissen, er ist auf Sulfonamide allergisch. Das, was die Professor Volz-Platzer noch einmal schon betont hat, möchte ich noch einmal herausstreichen. Die Sulfonamide werden eben nicht nur als Antibiotika verwendet, sondern zum Beispiel auch als Diuretika. Und dann ist es auch zu erwarten, wenn der Patient eine Sulfonamidallergie hat, dass er auch auf das Lasix, auf das Furosemid reagieren kann. Aber was viel trivialer ist, was tatsächlich passiert, ist Kreuzreaktion durch gleiche Inhaltsstoffe. Ich möchte Ihnen nur kurz erzählen, wir haben eine Patientin letzte Woche aufgenommen mit einem Allergiepass, da steht Dalazin drinnen. Sie hat von der Hausärztin wegen eines beginnenden RSIBs Clindamycin-Generikum bekommen und hat dann auch tatsächlich eine AGEP entwickelt. Liegt jetzt derzeit bei uns auf der Station. Wir versuchen, diese AGEP und das Erysipel zu behandeln. Also wenn man sich nicht den generischen Namen weiß, dann muss man ihn nachschauen. Ja? Also sonst Gerade im Zeitalter von Generika kommen ständig neue Medikamente auf den Markt, die anders heißen. Bitte erkundigen Sie sich immer nach dem generischen Namen oder schauen Sie sie nach, bevor Sie irgendwelche Medikamente verordnen bei Patienten, wo schon Allergien bekannt sind. Nun, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir haben jetzt einen Patienten oder ein Patient kommt zu Ihnen und erzählt Ihnen, die Mama hat erzählt, dass wie ich ein kleines Kind war, habe ich rote Flecken auf dem Penicillin bekommen. Nun, die erste Frage, die Sie sich immer stellen sollten, was ich vorher schon erwähnt habe, war es jetzt eine unerwünschte Wirkung oder war es etwas anderes? Also wenn Sie etwas anderes haben, immer daran denken, es muss nicht immer das Medikament gewesen sein. Man beginnt natürlich mit der Anamnese. Die Anamnese ist sozusagen der Beginn jeder allergologischen Abklärung. Auch wenn die Anamnese an sich kein guter Parameter ist, wie hier diese Studie zeigt, hier wurden Patienten, die alle Typ-1-Reaktionen, also Urtikaria, Angioödem, auf Penicilline berichtet, wieder exponiert oder einem Hauttest unterzogen und da haben nur 23% reagiert. Also die Anamnese, obwohl so wichtig ist, an sich nur der erste Ausgangspunkt und man kann mit einer Anamnese alleine keine Arzneimittelallergie diagnostizieren. Das, was oft ein bisschen dürftig ist, ist die Dokumentation, die die Reaktion zum Zeitpunkt, wo sie stattgefunden hat, dokumentiert. Eine wichtige Frage, bevor ich mir überhaupt die ganze Arbeit antue, um diese Arzneimittelreaktion abzuklären, ist die Frage, braucht der Patient dieses Medikament überhaupt? Also ist es ein wichtiges Medikament? Das möchte ich sozusagen zusammenfassen. Also man muss sich wirklich fragen, ob man sich die Arbeit antut, eine Reaktion auf ein Vitaminpräparat überhaupt abklären zu wollen. Und dann natürlich, wenn der Patient zum Beispiel, die Professor Voitz hat das erwähnt, Carbamazepin ist ein typischer und bekannter starker Auslöser von oft auch schweren kutanen Hautnebenwirkungen. Wenn schon ein sicheres alternatives Neuroleptikum bekannt ist, kann ich eventuell auch auf eine Abklärung verzichten. Warum sollte man überhaupt austesten? Nun, wir wollen die individuelle Pharmakotherapie des Patienten optimieren, für jetzt und gerade bei Antibiotikareaktionen auch für die Zukunft. Weil Sie sollten natürlich einem Patienten ein Antibiotikum verschreiben können, wenn Sie damit konfrontiert sind, gemäß dem Antibiogramm, gemäß seiner Wirksamkeit und möglichst nicht eingeschränkt sein dadurch, was der Patient denn verträgt. Wir haben uns gefragt, obwohl die Richtlinien, es gibt mehrere Richtlinien, es gibt europäische Richtlinien, amerikanische Richtlinien, alle versuchen, ein Austesten nahezulegen. In Wirklichkeit findet Austesten sehr oft nicht statt. Wir haben uns gefragt, ist das überhaupt eine effiziente Strategie und haben knapp 300 Patienten bei uns an der Abteilung untersucht und sie einem standardisierten Algorithmus unterzogen und haben uns die Frage gestellt, wie oft führt die Anwendung dieses Algorithmus dazu, dass sie den Patienten eine eindeutige Antwort geben können, ja, sie dürfen dieses Arzneimittel wieder einnehmen oder nein, sie dürfen es nicht mehr einnehmen. In einem Drittel der Fälle war das Resultat eindeutig, der Patient soll es meiden, in knapp der Hälfte durfte er es wieder einnehmen. Und knapp ein Fünftel der Fälle blieb ungeklärt, auch während des Einnehmens, wobei ein Großteil dieser Fälle, das ist oft ein sehr langwieriges Prozedere, das sich über viele Monate erstreckt, von Patienten, die ausgestiegen, die irgendwie zu Kontrollvisiten nicht mehr erschienen sind. Wie sieht jetzt unser Algorithmus aus? Auch wir beginnen mit der Anamnese. Wenn wir Glück haben, und es ist eine Reaktion auf Beta-Lactame, das ist fast die einzige Medikamentengruppe, wo tatsächlich In-vitro-Tests, die auch gut funktionieren, zur Verfügung stehen, dann machen wir das natürlich. Selten, aber doch kann man von vornherein schon durch die Anamnese ausschließen, dass es sich überhaupt um eine Arzneimittelreaktion handelt. Der große Rest wandert hier zum Hauttest. Auch hier gibt es sozusagen wieder die Möglichkeit, dass der Hauttest bereits positiv ist und eine Reaktion bestätigt. Wenn nicht, dann sozusagen kommen wir hier zum Provokationstest. Da gibt es, wie Sie sehen, hier diesen Umweg, einen vorläufigen oder Verdachtsallergiepass auszustellen. der ist natürlich der nicht optimale Weg. Das kann sozusagen entweder eine Zwischenstufe sein oder bei einer sehr schweren Nebenwirkung, wo Sie sagen, das ist lebensgefährlich, kann das natürlich in manchen Fällen berechtigt sein, sollte aber nicht die primäre Strategie sein. Und hier hoffen wir dann durch den Provokationstest sozusagen eindeutig zuordnen zu können, das Medikament wird vertragen oder bestätigt. Oder wir bestätigen die Reaktion und das Medikament darf nicht mehr eingenommen werden. Welche Hauttests gibt es? Nun, den Prick-Test, den kennen Sie ja von der Abklärung vom Heuschnupfen. Sie tragen ein Tröpfchen auf mit einer Flüssigkeit, die das Arzneimittel enthält und sehen nach 15 bis 20 Minuten eine Quaddel. Der Intrakutan-Test, hier spritzen Sie jetzt das Medikament intrakutan, ca. 0,05 Milliliter und lesen das ähnlich ab wie nach dem Prick-Test. Allerdings können beide Tests, und das ist manchmal verwirrend, auch späte Reaktionen erzeugen. Und hier können sie dann recht wertvoll sein in der Abklärung von Typ-4-Reaktionen. Ich zeige Ihnen das noch gleich. Und als letztes sozusagen, wenn wir primär eine Typ-4-Reaktion vermuten, können wir auch den klassischen Epicutan-Test durchführen. Hier wird also das Allergen für 48 Stunden auf die Haut appliziert unter einem so kleine Metallnäpfchen und nach 48 Stunden nimmt man das herunter und liest es nach 72 Stunden nochmal ab und sieht nach, ob hier eine Ekzemreaktion stattgefunden hat. Es gibt hier ein Problem. Ist der Hauttest positiv, ist das sehr wertvoll für uns, weil sozusagen diese ziemlich spezifisch sind und sie oft eine Reaktion bestätigen. Nicht immer, aber oft. Das Problem ist, ein negativer Hauttest bringt uns gar nichts, weil ein negativer Hauttest eine Reaktion nicht ausschließt. Und das heißt, dieser Punkt ist schlecht, weil wir sozusagen hier dann irgendwo in der Mitte stecken bleiben und wenn der Patient jetzt aussteigt bei diesem Punkt, dann war sozusagen die ganze Abklärung bisher umsonst. Das sind dann auch die knapp ein Fünftel der Patienten, die dann nicht weiter abklärbar sind und wir ihnen kein Ergebnis geben können. Das ist auch der Grund, warum sie so etwas kaum abklären können in einem wirklichen ambulanten Setting, weil sie brauchen immer im Hintergrund die Möglichkeit, Provokationstestungen durchführen zu können. Hier sehen wir aber einen Fall, wo es gelungen ist. Das war eine Patientin, die hatte eine Grad-4-Reaktion. Das ist sozusagen die schwerste Form der Arzneimittelnebenwirkung. Sie wurde reanimiert über 10 Minuten nach einer Nulllinien-EKG. Sie hatte ein Melanom und hat für eine Sentinel-Lymphknotenbiopsie patentblau gespritzt bekommen. Und diese Patientin hat tatsächlich bereits in einer Verdünnung von 1 zu 10.000, was eine sehr hohe Verdünnung ist, diese deutliche Quaddel entwickelt. Also hier war sozusagen der Hauttest ausreichend zur Aufklärung, welches Medikament im Rahmen dieser Operation diese Reaktion verursacht hat. Hier sehen Sie jetzt einen anderen Fall von einer Patientin, die ein Arzneimittelexanthem entwickelt hat auf irgendein Schmerzmittel. Und hier sehen Sie eine 24-Stunden-Ablesung eines solchen Intrakutan-Tests, die hier eine Ekzemreaktion anzeigt. Das heißt, dass dieser Intrakutan-Test ist jetzt nicht positiv für eine Typ-1-Reaktion, für eine Typ-4-Reaktion. Und in derselben Patientin sehen Sie, dass der Epicutan-Test negativ geblieben ist. Also sozusagen in diesem Fall überwiegt dieser negative Test. Aber Sie sehen gleich, wie schwierig es ist, mit diesen Hauttests immer zu arbeiten und sie dann auch richtig zu interpretieren. Hier haben wir sozusagen einen besseren Fall, eine Patientin mit einem makulopapulösen Exanthem auf Amoxicillin, Augmentin, die tatsächlich auf dem Prick-Test hier zwar ein bisschen schwach, auf den Intrakutan-Test und hier auf den Epicutan-Test immer dasselbe ekzematöse Muster zeigt. Also in diesem Fall sozusagen haben alle drei Varianten des Hauttests uns nach 48 Stunden eine Typ-4-Allergie in dieser Patientin verraten. Kommen wir jetzt zum schwierigeren Punkt, Provokationen. Man wird immer wieder gefragt, wozu provoziert man? Das setzt dem Patienten ein Risiko aus. ist es nicht besser, einfach nur einen Verdachtsallergiepass auszustellen und sozusagen man ist auf der sicheren Seite? Das ist natürlich ein medizinethisches Dilemma, aber es gibt etliche Publikationen dazu und zum Beispiel diese hier schließt ganz deutlich mit der Aussage, dass der Erkenntnisgewinn, den ich aus der Provokationstestung für den Patienten habe, höher ist als das Risiko, dass ich durch die Exposition dem Patienten schaden werde. Noch dazu nehmen wir meistens recht geringe Dosierungen, das heißt die Reaktionen sind meistens schwächer. Wir müssen aber trotzdem so weit gehen, um eine Ja-Nein-Antwort sehen zu können, um zu sagen, der Patient reagiert oder reagiert nicht. Also warum macht man das? Entweder um eine unangenehme Wirkung auszuschließen, selten um so eine unerwünschte Wirkung zu beweisen, und man kann das natürlich auch machen, um die Verträglichkeit von Ausweichmedikamenten zu demonstrieren. Hier möchte ich jetzt noch zu einer Gruppe kommen, die ich spezifisch herausgreifen möchte, beziehungsweise einen speziellen Aspekt, weil sie nun mal die dominierenden Allergene sind unter den echten Medikamentenreaktionen. Das sind die Beta-Lactam-Antibiotika, und zwar auf einem Aspekt der Kreuzreaktion. Alle Beta-Lactam-Antibiotika teilen diesen Beta-Lactam-Ring, und zwar teilen sie die Penicilline, die Cephalosporine, die Carbapeneme und die Monobactame. Die Carbapeneme, da sozusagen diese Panzerschrank-Antibiotika wie Optinem dabei, also Imipenem, Meropenem etc. und die Monobactame wie das Tazonam. Das heißt, es kommt jetzt bei einem Patienten nicht nur darauf an, ob er jetzt gegen Penicillin allergisch ist, sondern gegen welche Struktur im Molekül er allergisch ist. Nehmen wir zum Beispiel den häufigsten Fall an, wie wir es vorgesehen haben, die Patientin, die auf Amoxicillin reagiert. Wenn diese Patientin auf Amoxicillin nur auf diese Seitenkette sensibilisiert ist, wie jetzt bei den meisten Fällen der Reaktionen auf Augmentin der Fall ist, dann wird diese Patientin sozusagen auf das Amoxicillin reagieren. Das ist aber einzigartig für das Amoxicillin. Der Rest stellt keine antigene Determinante dar und die Patientin wird sozusagen die restlichen Medikamente vertragen. Ist die Patientin gegen Thiazolidin, diese Struktur ist sozusagen nur im Penicillinmolekül vorhanden, sensibilisiert, wird sie also Penicillinen nicht vertragen, die Cephalosporine schon, die anderen ebenfalls. Nur die Patienten, die gegen diesen Beta-Lactam-Ring sensibilisiert sind, die haben also diese schwerwiegenden Kreuzreaktionen. Und wie häufig ist es? Gibt es dazu Zahlen? Hier gibt es eine Studie für die Typ-1-Varianten aus Serbien, die sehr gut war, die hat hier dokumentiert einen wesentlichen Aspekt. Patienten, die primär auf Penicilline reagieren, sind fast immer auf diese Seitenketten sensibilisiert und sind nur in 10%, etwa 10% der Fälle auf den Beta-Lactam-Ring sensibilisiert, weshalb man sozusagen davon in der Mehrzahl der Fälle davon ausgehen kann, dass diese Patienten zum Beispiel die Cephalosporine vertragen. Also diese Richtung sind sozusagen 10%. Patienten, die auf Cephalosporine primär reagieren, da sind diese Seitenketten offensichtlich wenig wichtige Allergene. Von diesen Patienten sind die Mehrzahl gegen den Beta-Lactam-Ring reaktiv, weshalb also 84% der Patienten mit Reaktionen auf Cephalosporine auch auf die Penicilline reagieren. Die Cephalosporine untereinander sind oft kreuzreaktiv, nicht immer, aber doch in ungefähr 70% der Fällen. Und hier möchte ich Ihnen so einen Fall zeigen. Jetzt wieder eine Typ-4-Reaktion von einer Patientin, die primär auf das Cefuroxim, auf das Cinat reagiert hat. Das ist ein zweite Generations Cephalosporin, aber sie reagiert hier auch auf das Ceftriaxon, dritte Generation, aber auch auf das Cefazolin, erste Generation, und das Cefperom, vierte Generation. Also das heißt, Medikamentenallergie hat viele Aspekte und sie können sehr weit ins Detail gehen. Es ist aber so, dass interessanterweise die amerikanische Gesellschaft für Pädiatrie nach wie vor als Empfehlung, als erstes Ausweichmedikament für Patienten mit dokumentierter Penicillinallergie Cephalosporine vorschlägt. So, das werde ich jetzt übergehen und komme zum Schluss. Was wünschen wir uns als die Patienten zugewiesen bekommen von ihnen als Zuweiser. Je besser die Zuweisung ist, desto besser die Abklärung. Idealtypisch wäre sozusagen, wenn das Medikament eindeutig identifiziert ist und die Art der Nebenwirkung auch aus der Zuweisung hervorgeht. Also zum Beispiel sowas wie eine ideale Zuweisung: Augmentin, 1 Gramm zweimal täglich eingenommen. Am 6. Tag hat der Patient ein generalisiertes makulopapulöses Exanthem entwickelt, aber keine Allgemeinsymptome. Wichtig ist, wenn Sie schon irgendwie unterscheiden können, ist es eine Typ 1 oder eine Typ 4 Reaktion gewesen. Wenn Sie ein Foto haben, ist das toll, ansonsten ist auch eine Beschreibung der Reaktion gut. Wichtig vor allem bei Patienten, die in der Anästhesie, also während Operationen, Zwischenfälle hatten, die zeitliche Abfolge im OP-Protokoll. Wenn Sie sozusagen sehen, okay, die Reaktion hat nach 30 Minuten angefangen und der Patient hat erst 2 von dem Medikament bis Minute 30 erhalten und ab Minute 30 begann die Urtikaria, das Angiödem oder der Blutdruckabfall und alle anderen Medikamente kamen danach, dann können Sie mit dieser zeitlichen Abfolge die anderen schon primär ausschließen, weil ja die Reaktion schon stattgefunden hat. Toll wäre, wenn Sie das von Ihnen am ehesten verdächtige Medikament auch ausdrücklich angeben und relevante Laborbefunde aus der Akutphase mitgeben. Da besonders die Mastzelltryptase bei Typ-1-Reaktionen als guter Verlaufsparameter, der auch noch einige Stunden, also wenn Sie zum Beispiel auf einer in Anästhesie arbeiten, wenn der Patient bereits schon wieder stabilisiert ist, können Sie diese Tryptase als Mediator aus der Mastzelle immer noch abnehmen. Wenn der erhöht war, dann zeigt das, dass tatsächliche Mastzellen aktiviert worden sind. Ein Differentialblutbild, gerade bei den Typ-4-Reaktionen, um diese Reaktionen wie DRESS oder so abzuklären, wo sich atypische Lymphozyten finden, wo sich Eosinophilie finden und auch die Leberwerte sind wertvoll. Die Zuweisung sollte gemäß der europäischen Richtlinien idealerweise nicht zu früh, aber auch nicht zu spät sein, sozusagen so ungefähr 6 Wochen bis 6 Monate nach der Reaktion. Wie schon vorher erwähnt, sollten Sie sich fragen, ist dieser ganze Aufwand überhaupt gerechtfertigt? Ist das wirklich ein wichtiges Medikament für den Patienten oder kann man sozusagen auf dieses Vitaminpräparat zum Beispiel verzichten? Sind bereits sichere Alternativen bekannt, gerade bei den Neuroleptikern, wo Sie den Patienten nicht einfach absetzen können, sondern ihm ohnehin gleich eine Alternative geben müssen. Ein wesentlicher Punkt noch, das wird immer wieder zugewiesen, Patienten zu prospektiven Testungen. Es hat überhaupt keine Reaktion stattgefunden, aber die Mama oder die Frau oder Tochter hat reagiert. Diese Austestungen sind nicht sinnvoll, also nur wenn tatsächlich eine Reaktion stattgefunden hat. Ich kann nur sagen, bitte sind Sie zurückhaltend, wenn Sie Allergiepässe ausstellen. Sie werden leicht ausgestellt, aber es ist schwer, dem Patienten einen solch ausgestellten Allergiepass wieder wegzunehmen. Ich hoffe, ich habe Ihnen demonstriert, wie aufwendig das sein kann und dass Austestungen nach Arzneimittelreaktionen nicht einfach sind, sehr aufwendig sind. Deshalb nur begründete Verdachtsallergiepässe ausstellen. Und es gibt auch eine Langfassung von diesem Vortrag, den ich gerade gegeben habe. Den können Sie auf der Homepage von unserer Arbeitsgruppe herunterladen. Dankeschön.